Ja, danke, Peter. Ich würde jetzt gerne öffnen für alle, für Fragen, Kommentare und rege Diskussion. Wenn es noch keine erste Frage gibt, dann hätte ich eine Frage an dich. So ein bisschen beim Recherchieren habe ich so gesehen, dass du viel überhaupt zu sozialen Bewegungen, soziale Konflikte geforscht oder gelesen hast. Und mich würde mal interessieren, ob du, wenn du jetzt dich mit der Recht auf Stadtbewegung auseinandersetzt, da gewisse Parallelen zum Beispiel zu Arbeiterbewegungen, Gewerkschaftsproteste, überhaupt so soziale Erosionen, die sich irgendwo hervortun, ob es für dich da irgendwelche, auf der Metaebene irgendwelche Verbindungen gibt, die du vielleicht für dich irgendwie analysieren kannst.
Was ich jetzt zum Schluss nicht verstanden habe, ist, was für diese radikale Linke versucht, eine soziale Frage da reinzubringen, mit dem, was du da zum Schluss ziemlich dagegen gestellt hast. Da ist mir nicht ganz klar geworden, also was wäre die soziale Frage und was hast du dagegen gestellt oder für was ist das, was für dich
ja.
Arbeit beim Film jetzt da anders ist oder konkreter oder
nicht ganz.
Ja, also ich habe das anders, ich glaube, er hat es anders gemacht. Das braucht man gar nicht zu kritisieren, weil das sowieso drin ist. Also das kleine Wissen von der GEFA, die gibt es ja auch in Berlin, die macht ja genau die gleiche Politik. Diese Abkürzung. Gibt es da irgendwelche Versuche, das zu verbinden mit anderen Städten?
Ja.
Es gab ja massive Angriffe in Freiburg, in Dresden, Berlin, auch sozialen Wohnungen. Dann eine andere Sache, die ich lange vorhin ja auch an, ich glaube ich mal gefragt, habe ich aber letztendlich nicht geantwortet, habe ich mir für heute Abend aufgehoben, die Frage des Wie-Wohnens, ob die sich dann auch irgendwie stellt. Dann wollte ich mal was zu den Künstlerinnen und Künstlern sagen. Also so 10% der bildenden Künstlerinnen und Künstler können von ihrer Kunst leben, aber legen trotzdem sehr großen Wert darauf, wenn sie eine künstlerische Ausbildung gemacht haben, sie als Künstler zu bezeichnen. Kriegen auch Stress mit Hartz IV deshalb, aber da gibt es auch viele Verhandlungen. Also das ist so, der Beruf ist an sich prekär, weil es in dem Beruf keine Mittelschicht gibt. Es gibt die Großverdienerinnen und es gibt eigentlich die, die nicht davon leben.
Vielleicht zu, kurz zu den Fragen, also Parallelen zu anderen sozialen Bewegungen. Was ich eher sehe, sind so Parallelen zu Situationen, in denen sich Gesellschaften sehr stark verändern. Also ich sehe eher in dieser Zusammensetzung Parallelen zu Situationen, die, in denen sich soziale Konflikte verräumlichen. Also zum Beispiel, was weiß ich, im Zuge von lokalen Konflikten oder Auseinandersetzungen, die es so um 68 gab, also verschiedene soziale Gruppen treten mit ihren Anliegen aus unterschiedlichen Richtungen an, teilweise erfolgreich, teilweise nicht erfolgreich, aber wo ich nicht so viel Parallelen sehe, ehrlich gesagt, auch wenn man immer von Recht auf Stadtbewegung spricht, zu so sozialen Bewegungen, neuen sozialen Bewegungen, wie wir sie eigentlich kennen aus den 70er, 80er Jahren. Also das sehe ich eigentlich nicht so. Und was ich eigentlich ganz interessant fand, also ein Teil, der linke Teil der Gewerkschaft Verdi macht jetzt im Juni auch einen stadtpolitischen Kongress. Und das sind eigentlich Leute, die ich persönlich auch kenne und mag, die wirklich sehr intensiv in den sozialen Bewegungen aktiv waren in den letzten 20 Jahren, gegen die Privatisierung der Krankenhäuser, als der Schwarz-Schill-Senat am Anfang eine ganz rigide Politik gegen Sozialeinrichtungen gemacht hat, gab es ja auch eine Gegenbewegung und so weiter und so weiter. Und was ich interessant fand, wir haben uns letzte Woche getroffen, und dann, also eine Funktionärin von Verdi und ich, und dann habe ich sie gefragt, sag mal, weißt du eigentlich, dass es auch ein Recht auf Stadtkongress gibt in Hamburg, und zwar in anderthalb Wochen? Und dann wusste ich, nö, habe ich noch nie gehört. Also, obwohl die ist politisch total interessiert, aber es ist offensichtlich so, dass das, was sozusagen an Potenzial in Hamburg ja auch da ist, von Leuten, die sich für traditionelle soziale Bewegungen, Sozialforen, auch eine andere Art von Gewerkschaftsarbeit, soziale Gewerkschaftsbewegung und so weiter interessieren, ist teilweise sozusagen dieses Recht auf Stadt-Netzwerk ein so unverständliches Phänomen, dass es noch nicht mal sozusagen auf dem Schirm ist von der Wahrnehmung. So, ne? Das kann man natürlich ändern, aber es ist offensichtlich so, dass da sozusagen verschiedene Traditionen auch total auseinanderfallen. Was das heißt, also man muss jetzt, das ist jetzt nur mein Eindruck, also es ist auch nur eine These, dass man darüber vielleicht weiter nachdenken sollte, was das bedeutet. Aber ich glaube schon, dass dieses Netzwerk eine andere Form von also mindestens eine andere Form von sozialer Bewegung ist, als das, was zumindest ich in den letzten zwei Jahrzehnten in Hamburg erlebt hat und was ich erlebt habe und was sich vielleicht so ein bisschen andeutete in den Protesten gegen die Räumung von Bambule vor ein paar Jahren, aber da auch nicht in dieser Form sozusagen sich verstetigt hat, sondern auch nach wenigen Monaten eigentlich vorbei war. Also das würde ich so zu den sozialen Bewegungen denken. Was ich zur sozialen Frage, und du hast das eigentlich beantwortet, die Frage schon beantwortet, also ich sage natürlich, eigentlich sind diese sozialen Konflikte, die die radikale Linke gerne thematisieren will und Klassenkämpfe und so weiter, eigentlich sind die drin, man braucht sie eigentlich nicht hineinzutragen, das ist eine abstrakte Vorstellung, aber es gibt auch eine andere Variante, das ist sozusagen so die, würde ich sagen, die therapeutische Variante von organisierten Linken, die dann dem Gängeviertel gegenüber zum Beispiel so versuchen zu sagen, okay, ihr habt jetzt zwar ein Haus besetzt und ihr seid ja Künstlerinnen und Künstler, aber eigentlich meint ihr doch Prekarisierung oder Klassenkampf. Also dass man die Leute sozusagen zu überreden versucht, über diese Fragen stärker zu sprechen. Und das ist auch eine Strategie, die ich auch für falsch halte, weil ich glaube, dass das der Punkt ist. Eigentlich, das ist aber ziemlich kontrovers in Hamburg, also jedenfalls in den Kreisen, in denen ich so verkehre, der Punkt ist eigentlich, dass in allen diesen Fragen der Klassenkampf schon drin ist oder einfach nicht existiert und dass er weder therapeutisch noch agitatorisch hineingebracht werden kann und dass das eigentlich das Prinzip von Recht auf Stadt ist und sozusagen die Entfremdung zwischen einem großen Teil der radikalen Linken durchaus, die es durchaus gibt, und Recht auf Stadt ist, glaube ich, auch so zu erklären, dass das nicht verstanden wird. Und ich glaube, es ist aber jetzt unabhängig, also die radikale Linke ist da vielleicht auch ein bisschen gleichgültig, unabhängig davon ist es vielleicht wichtig, das zu sehen. Zu der Frage, wie wohnen, ja, ich glaube, dass die Frage, wie wohnen, eigentlich in Recht auf Stadt eher marginal ist. Und ich glaube, dass es daran liegt, dass zum Beispiel das Gängeviertel als großes Projekt zumindest kein Projekt ist, in dem offiziell gewohnt wird. Ob die Praxis da anders ist oder nicht, darüber bewahre ich natürlich jetzt hier an dieser Stelle größtes Stillschweigen. Tatsächlich heißt das, dass selbst wenn die Praxis anders wäre, könnte es nicht artikuliert werden. Und sozusagen alternative Wohnformen, und also auch im Sinne von einer Auseinandersetzung mit alternativen Lebensformen, sind auf Grundlage dessen, dass wir in Hamburg einfach in den letzten Jahren einerseits eine relativ statuierte Wohnprojektkultur haben, andererseits eine Situation, in der alle neu besetzten Häuser im Prinzip innerhalb kürzester Zeit geräumt werden, ist nicht vorhanden. Und damit hat, glaube ich, auch ein bisschen zu tun, also jenseits von anderen Fragen, dass so die Frage nach Alltags- und Geschlechterverhältnissen in Recht auf Stadt so ein bisschen unterrepräsentiert ist und dann tatsächlich auf eine gewisse Art hineingesprochen werden musste im letzten halben Jahr. Also das ist sozusagen eine Antwort auf diese Frage. Und zur GACFA, ja, also ich meine, wenn man das sieht, was sich hier gezeigt hat, also wir sind eigentlich ein kleiner Zusammenhang, der sich darum kümmert, mit relativ wenig Ressourcen. Was passiert an so einem Ort, ist das aber wahnsinnig, also wenn man erstmal anfängt, sozusagen mit solchen Konflikten zu arbeiten, muss man erstens sich auf eine lange Zeit einstellen, also auf eine lange Auseinandersetzung, zweitens darauf, dass es wahnsinnig viel Arbeit ist. Es ist zwar semi-professionell dadurch, dass die Pfarrerin das auch unterstützt und diese Sozialeinrichtung, aber trotzdem, also das, die wesentliche Dynamik ist unbezahlte Arbeit, die so nebenbei erledigt wird. Und na klar, wir haben natürlich ein starkes Interesse, das zu vernetzen, haben auch Kontakte zu Leuten im Ruhrgebiet. Aber das ist sozusagen nicht das Erste, was wir jetzt machen, ist nächste Woche Plakate aufhängen für die Demo am nächsten Samstag. Und was wir darüber hinaus noch machen können, können wir dann machen. Es ist auch hier wieder so gewesen, eigentlich interessanterweise, dass über den Konflikt vermittelt Kontakte entstanden sind. Also dann waren plötzlich Leute aus Steilshoop, die wir schon seit Monaten versuchen anzusprechen, die eigentlich denselben Konflikt haben, auf dieser Demo. Also sowas funktioniert ganz gut, aber sozusagen, dass die Leute, die strukturiert, organisatorisch da versuchen einzugreifen, in der Lage sind, sozusagen sowas herzustellen. Also das ist an so einem Ort, glaube ich, nur sehr, sehr langsam möglich.
Also kleine Frage, du hast am Ende deines Vortrags, hast du gesagt, dass es wichtig ist, dass die Sachen nicht zusammenpassen, die irgendwie erzählen wollen.
Chips war ein bisschen.
Und meine Frage ist, Weshalb? Also was steckt dahinter? Ist es jetzt ja, so eine Solidaritätsform zu erforschen, oder hat es auch mit einer Art politisch-ästhetik, also eine Art Sprache oder Sinn? Also irgendwie diese Frage da hat eigentlich. Zum Beispiel das Arbeiten, Schreiben und Zusammenfassen finde ich gar nicht so, weil das sind irgendwie die Thematik bleibt Arbeiten oder nicht Arbeiten. Ne? Also so entgegengesetzt sind sie gar nicht.
Ich weiß nicht, was für Erfahrungen ihr hier in Freiburg bisher damit gemacht habt, aber eine Erfahrung in Hamburg zumindest ist, glaube ich, dass das ist so, auf Englisch sagt man, glaube ich, unlikely encounters, also zufällige Begegnungen. Und das, was faszinierend war eigentlich an Recht auf Stadt von Anfang an, war dieses, dass Gängeviertel zum Beispiel ein Ort ist, in dem es sozusagen nicht so eine subkulturelle Setzung gibt zunächst mal und in denen auch Leute mit, die in der Innenstadt in Dienstleistungsberufen arbeiten, und zwar mit relativ hohen Löhnen und sozialen Vorstellungen, die eher bürgerlich sind, sich gewagt haben. Und das gilt ein bisschen auch fürs Recht auf Stadtnetzwerk. Das war auch teilweise ein Problem. Also es gab dann auch die größte Auseinandersetzung, die es jemals gab. Das sagt auch was über die wenigen Auseinandersetzungen, die es eigentlich im Recht auf Stadtnetzwerk gibt, war, als die Hundehalter, also so eine Hundebeschützer, die gegen den Leinzwang sind, Gruppe sich mal im Recht auf Stadtnetzwerk organisieren wollte. Oder neulich waren so Buddhisten, also das gibt es halt auch, die kommen dann halt auch aufs Plenum, solche Leute. Und die kommen dann manchmal wieder und manchmal nicht wieder, aber das jenseits des Jokes ist es eigentlich interessant, dass sozusagen zunächst mal eigentlich nur die Voraussetzung ist, dass man spricht. Und eigentlich ganz gut, wenn man über Konflikte, die Auseinandersetzungen, die es im Stadtraum gibt, spricht. Und dann gibt es sozusagen, es gibt keine programmatische Vereinheitlichung in so einem Sinne, dass man etwas unterschreiben muss von Anfang an, sondern diese soziale Diversität, die nichts damit zu tun hat, dass es sozusagen eine klassenlose Gesellschaft ist, die ist es trotzdem, das habe ich ja lang und ausführlich erklärt, die ist erstmal das Entscheidende für Recht auf Stadt in Hamburg, aus meiner Sicht. Und zwar deshalb, weil die Konflikte, die daraus entstehen, möglicherweise auch aus dieser Diversität, potenziell thematisierbar sind. Und das finde ich sozusagen für diese, also um zu verstehen, was das ist, finde ich das total wichtig, diese Struktur zu sehen. So, ne? Also ein bisschen die Frage, wie spricht jemand aus der Roten Flora mit, dem Pfarrer oder der Pfarrerin von der Gemeinde im Corallusviertel? Also so eine Frage. Und das heißt nicht, dass es um so eine Vereinheitlichung geht oder dass man die Stärke erhöht, also so eine Vorstellung von Macht, die sich dadurch erhöht, dass man mehr Stimmen hat, sondern es geht darum, dass es interessant ist, zu sehen, welche Dynamik sich entwickelt, wenn diese Stimmen aufeinandertreffen. Und ich glaube, das ist entscheidend für Recht auf Stadt, dass sowas erhalten worden ist bisher.
Wir haben ja hier in Deutschland beispielloses Säule der Toleranz. Also das ist, wir haben einen öffentlichen Platz hier, da gibt es dauernd einen Konflikt eigentlich, weil da sehr viel so Feierpublikum hinkommt und da vor allem im Sommer in warmen Nächten relativ stark trinkt, feiert und sich gut gehen lässt und regt unsere Anwohnerschaft. Jetzt wäre ja vorstellbar, dass beide Seiten mit demselben Recht in so eine Recht auf Stadtbewegung eigentlich rein könnten. Ja? Das hast du gerade angedeutet. Ja? Wie könnte man denn mit so einem Konflikt überhaupt umgehen?
Recht im Blick
der Toleranz. Das ist
zu teuer.
André? Mir ist gerade bei deiner letzten Antwort aufgefallen, dass du im Prinzip die Plenumssituation auf den Recht auf Stadttreffen genauso beschreibt, wie bei Elfriede der idealtypische öffentliche Raum aussieht. Also ohne Zeit sozusagen. Es ist total gut, dass die beiden Vorträge so prima nacheinander gesetzt wurden. Und zu dem zweiten Aspekt, das wird ja in den USA unter diesem Stichwort Right to the City relativ intensiv diskutiert. Und wir haben sozusagen auch Polemiken und haben gesagt, naja, was ist das jetzt für ein Recht auf Stadt? Sind es nicht die großen Investoren wie Fortress, ja? die haben ihre Eigentumstitel erworben in der NACFA, also die haben ihr Recht auf Stadt sozusagen amtlich verbrieft. Ja? Und die erwartet man aber nicht in dieser Bewegung. Und dort haben seine kritischen Wissenschaftler und die Bewegung selbst sozusagen ein bisschen ausführlicher, als es in Hamburg der Fall ist, darüber gesprochen, das könnte so ein Recht auf Stadt sein, und haben dann im Prinzip so drei Punkte definiert und gesagt, das ist das Recht auf Nichtausschluss der Qualitäten des Urbanen. Dann hat man jetzt eine große Diskussion, die ich gar nicht führen will, was das alles sein könnte. Die haben zweitens gesagt, das Recht auf Stadt ist die Anerkennung von Differenz. Ja? Und da hat Peter gesagt, das klappt in dem begrenzten Raum der Aktiven in Hamburg relativ gut. Also dass sozusagen die Leute mit den Hunden und...
Na, die durften dann nicht. Die durften nicht. Nicht mitspielen.
Und dann hat das Grenzen, die Anerkennung der Differenz. Dritte ist so ein Prinzip Einfordern von, also Recht auf Stadt im Sinne von sozusagen die Zukunft des städtischen mitgestalten können, ja? Und das schon so ein Teilhabeanspruch in abstrakter Form ist. Und als diese drei Punkte, die kommen sozusagen aus dieser Ursprungsdebatte von Lefebvre, wo diese Künstler gesagt haben, der Kerl hat das alles bei uns abgeschrieben und ist dann berühmt geworden. Also auch wieder so ein Verweis, dass das also eine längere Geschichte schon hat. Und die haben ganz stark diskutiert, sozusagen, also diejenigen, also man kann das Recht auf Stadt in diese drei Dimensionen, und es macht nur Sinn, das einzufordern für die, die es nicht haben. Ja, also für die, die sich die Stadt schon gekauft haben. Ja, die können nicht den Nichtausschluss einfordern, weil die sind ja gar nicht ausgeschlossen. Ja? Und für diejenigen, die in der Stadtregierung sitzen und die Pläne machen, die wir also dann tagtäglich in den immer schrecklicheren Bauten oder in der Privatisierung des öffentlichen Raums erleben, die können nicht einfordern, dass sie ein Recht auf Planung der Zukunft haben, weil das haben sie schon. Und das ist zwar sozusagen kein ganz klares Kriterium, wo ich sozusagen jeden, der zur Tür reinkommt, erstmal fragen kann, also welches Recht wir früher einfordern, weil es hier noch fehlt. Ja, aber das ist wirklich so für die Denkweise und in den meisten Recht auf Stadt, ich würde also schon noch Bewegungsansätze darin sehen, reguliert sich das in relativ großer Eindeutigkeit, also dass da sozusagen diejenigen zusammenkommen, die auch was einzufordern haben. Ja, und das hat Peter ja auch total schön, finde ich, gesagt. Also da sind Gruppen, also die jetzt nicht irgendein schlaues Buch gelesen haben und sagen, wir sollten mal über das Recht auf Stadt diskutieren, sondern es sind Leute, die irgendeinen Konflikt mitbringen, ja? Indem sie irgendeinen Teilaspekt dieses Recht auf Stadt für sich nicht verwirklicht sehen und sagen, ich möchte es aber gerne haben. Also, und so war ja auch gestern die Vorstellung. Also da war ja niemand, der gesagt hat, ich habe irgendwie ein Buch gelesen und finde, wir sollten in Freiburg mal über Stadtpolitik reden, sondern alle hatten irgendein konkretes Haus, irgendein Projekt und irgendwas, was sie ärgert.
Ja, ich habe ja nur reagiert auf den Feder, weil ich das, ich konnte mir nur, beide Gruppen sind ja nicht in einem Recht auf Stadtnetzwerk hier in Freiburg, die ich angesprochen habe, aber beide werden hätten mit einem gewissen Recht ein Problem, ja, was, also ein reales Problem, ja, also auch weil die Altanwohnerschaft ist ja nicht alle Eigentümer, ja, die würden ja auch verdrängt werden durch den Kraft, der da herrscht. Und andererseits ist auf dieser Raum praktisch auch gar nicht nutzbar, wenn immer die Anwohner nichts mehr tolerieren.
Noch eine Frage für dich dahin?
Ja, ich komme aus Stuttgart und wir haben vor einem Vorgespräch festgestellt, dass man das mittlerweile sagen darf, oder? Weil viele Leute es durchaus spannend finden, was da passiert in Stuttgart rund um die Auseinandersetzung Stuttgart 21. Wir haben vorher Stuttgart ist sozusagen nicht die Avantgarde, linker. Deswegen will ich auch da ein bisschen einhaken. Was ich so wahrnehme an der Bewegung gegen Stuttgart 21, die ich mir ein bisschen angeschaut habe und wo ich auch aktiv bin im Rahmen der Möglichkeiten, ist noch ein Aspekt, den ich noch anführen würde. Ich glaube, also es läuft nicht unter dem Slogan Recht auf Stadt zentral. Also der Ausgangspunkt war dieser Konflikt mit dem Bahnhof, aber es entstehen jetzt Bewegungen, die darüber hinausgehen und die sich auf dieses Schlagwort Recht auf Stadt, Stadt für alle kaprizieren und die sozusagen diesen Diskurs führen. Und was für mich sozusagen da als Recht auf Stadt artikuliert wird, ist ein empathisches Verständnis für Öffentlichkeit, was wir auch dort diskutiert haben sozusagen. Ich glaube, der Ausgangspunkt ist da sozusagen ein anderer, den du jetzt geschildert hast. Es sind nicht primär soziale Konflikte von Leuten, sondern das Verständnis von nicht von Macht oder Öffentlichkeit, von Selbstermächtigung, also durchaus eine linksbürgerliche Bewegung, die da stattfindet. Und der Widerspruch sozusagen und die Mobilisierungsfähigkeit kommt, glaube ich, daher, dass diese Logik sich eben spricht mit der anderen Logik, die eben bestimmten Sachzwängen und scheinbaren Sachzwängen und Kapitalzwängen folgt. Und dass diese Vereinheitlichung der Bewegung, beziehungsweise sich auch mal eine Beziehung, eben festgemacht werden kann an diesem Verständnis von Selbstermächtigung, demokratische Selbstermächtigung. Also da gibt es ganz interessante Formen, die sich da entwickeln, die man vielleicht auch ein bisschen wirklich dann bürgerlich empfinden kann, aber im positiven Sinne, ne, da gibt es Initiative, die wollen jetzt im Anliegen an die kritische Polis gerade eine Stadtversammlung machen, wo öffentlich diskutiert werden soll über Stadtpolitik. Also ich glaube, das ist auch ein Aspekt, der sehr wichtig scheint und der durchaus auch in so einer, ja, vielleicht in so einer Logik von Widerspruch zwischen Anspruch auf nicht vermachte Kommunikationsprozesse im öffentlichen Raum versus eben Systemzwängen, also durchaus auch in dem, was Habermas damals so entwickelt hat, oft das ist einfach nicht ab und weg ist. Aber ich glaube, dieser Konfliktpunkt, der scheint mir da eine große Rolle zu spielen. Und da wäre sozusagen meine Feststellung und die Frage wäre dann gewesen, ob die das auch in Hamburg, in Berlin sozusagen diesen Konflikt auch als relevant ansieht, jenseits sozusagen der Artikulation konkreter Bedürfnisse, konkreter sozialer Protestformen.
Also ich möchte, glaube ich, ganz kurz noch was zu der Frage sagen, bevor ich Alexanders Frage sage. Wer hat eigentlich Zutritt zur Recht auf Stadtbewegung? Und André hat da ja schon Kriterien benannt. Und ich glaube, dass dieses Problem aber nicht nur auftritt, wenn sozusagen irgendwie Investoren sagen, wir haben ja auch ein Recht auf Stadt und so. Ne? Das könnte man dann leicht so beantworten, wie André das gesagt hat, weil es ist schon eine soziale Bewegung in dem Sinn, als dass sie die Vorstellung hat, dass bestimmte Konflikte sind zufällig ausgewählt, dass zum Beispiel alle das Recht haben sollten, in der Innenstadt zu wohnen, auch wenn sie nicht stinkreich sind oder eine bestimmte Lebensweise repräsentieren oder eine bestimmte Hautfarbe haben. Also solche Vorstellungen gibt es auch, die sind ein bisschen anders zusammengesetzt, nicht so programmatisch zusammengesetzt, nicht so auf der Grundlage von Erklärungen, sondern eher auf der Grundlage verschiedener Praxen konstituiert. Aber natürlich gibt es solche normativen Vorstellungen zunächst mal, die dann sozusagen auch eine wichtige Rolle sind, spielen und sich verstetigen. Auf einer anderen Ebene, die jetzt gar nicht so Investoren gegen uns und so weiter funktioniert, gar nicht auf der Ebene des Klassenkampfs sozusagen im engeren Sinne, gibt es natürlich trotzdem auch Konflikte. Also wir haben zum Beispiel in Wilhelmsburg, also Wilhelmsburg als Insel, müsst ihr euch so vorstellen, eine Insel zwischen Norder- und Süderelbe, die eigentlich traditionell aus ganz vielen verschiedenen kleinen Weilern, die mit Hochwasserschutz gebaut worden sind, weil der Rest wurde ständig überschwemmt, bestand oder besteht. Das heißt, es gibt eine dezentrale stadträumliche Struktur. Wenn man über Gentrifizierung in Wilhelmsburg spricht, spricht man eigentlich über ein Quartier. Und das Ganze hat aber 50.000 Einwohner. Und in dem einen Quartier, das sozusagen gentrifiziert wird, wohnen, ja, weiß ich nicht, 10.000 vielleicht, aber jedenfalls eine kleine Minderheit. Und der Rest hat sozusagen sehr differenzierte, unterschiedliche Probleme oder Auseinandersetzungen, Konflikte. Und natürlich haben wir auch den Effekt in Wilhelmsburg, dass eine Autobahn gebaut wird, eine neue, vor so einer kleinen bürgerlichen Wohnsiedlung, die früher von den Nazis gebaut wurde und mal Hermann-Göring-Siedlung hieß. Und in der es aber immer noch gewisse Stimmungen gibt, die sozusagen dem authentischen Geist dieses Viertels gerecht werden. Die Leute sind trotzdem gegen diese Autobahn. Und die Leute, die dann zusammenkommen, konstituieren sich natürlich dann teilweise so, dass ihnen eine Autobahn woanders, das ist ein bekanntes Phänomen, ja eigentlich egal wäre, und benutzen aber die Recht auf Stadtbewegung auch, um ihre Konflikte dort reinzutragen. Und solche Formen von Opportunismus, auch übrigens bei Künstlerinnen und Künstlern, die sich nie dafür interessiert haben, irgendwie kritisch gegen Gentrifizierung zu sein und plötzlich jetzt wahnsinnig kritisch sind und so weiter, weil jedenfalls solange es die schwarz-grüne Regierung gab, es hat sich jetzt auch geändert, es möglich ist, dadurch Räume zu organisieren. Also solche Formen von Opportunismus gibt es auch in der Recht auf Stadtbewegung. Und das produziert potenziell natürlich Konflikte, ist auf der anderen Seite aber auch so, dass es natürlich auch eine Ressource ist. Also es ist eben beides. Und die Frage ist dann, und das ist für mich aber eigentlich offen, wie kann man das entwickeln? Also wie kann man auch die Konflikte, die es möglicherweise gibt, benennen? Und welche Form muss das dann haben in so einer sehr dezentrierten Struktur, in der Konflikt an sich schon mal zählt, egal welche Struktur, ein bisschen egal welche Struktur er hat? Das ist aber eine offene Frage. Was ich generell noch mal gerne sagen würde, ist zu diesem ganzen Setting. Also mir geht es so, dass für mich die Entwicklung dieser Recht auf Stadtbewegung in Hamburg auch was sehr Überraschendes ist. Und ich glaube, es ist eine gute Idee, ich weiß nicht, wie euch das, also den Akademikerinnen und Akademikern oder Forschenden unter uns ansonsten so geht, ich glaube, es ist eine gute Idee, wenn man sich da auch überraschen lässt. Also damit meine ich, dass ich nicht weiß, wie sich diese Bewegung weiterentwickeln wird. Und für mich ist es überraschend, dass sie 2 Jahre existiert. Und das finde ich interessant. Das ist sozusagen eher die Frage als die Antwort dann. Das finde ich interessant, herauszufinden, warum zum Beispiel diese Recht auf Stadtbewegung viel länger und nachhaltiger existiert als sowas wie das Hamburger Sozialforum, was eine Welt mit, also von den Ressourcen her an eine weltweite Bewegung angeschlossen war und stark von, also sozusagen von linken Organisationen auch gefördert wurde, aber trotzdem in Hamburg nur ein paar Monate existiert hat. Also solche Fragen finde ich interessant, aber eigentlich unbeantwortet. Das wäre sozusagen das, die Art, wie ich an diese, also was, wie ich, ich möchte da eher was wissen als, als sozusagen voreilig Aussagen treffen. Zu dem, was Alexander gesagt hat, was ich in dem Zusammenhang natürlich auch nicht meine, ist, dass Recht auf Stadt in Hamburg das Modell sein könnte für Recht auf Stadtbewegungen nicht nur in Freiburg, sondern auch in 80 anderen Städten der Bundesrepublik und weltweit und so weiter, sondern ich glaube, dass diese, also es kein Zufall ist, dass es zum Beispiel in Freiburg Recht auf Stadt gibt und in anderen Städten nicht. Das kann man sich angucken, warum das so ist. Aber es ist eben sozusagen nicht so, dass diese Konzepte, die wir haben und die Konflikte, die wir, was ich so geschildert habe, die wir sozusagen zentral gesetzt haben, dass die in anderen Städten überhaupt existieren. Das ist natürlich auch ein Problem. Es wird nicht automatisch eine bundesweite Vernetzung oder sowas draus. Nicht automatisch. Man könnte sich dann über die Punkte unterhalten, wie das dann trotzdem geht. Es gibt immer relativ unterschiedliche Gesichter der stadtpolitischen Bewegung. Zu der Frage, die Alexander am Schluss noch gestellt hat, die finde ich auch sehr wichtig. Also das mit der Selbstermächtigung und so, das ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, auch in dem, was du geschrieben hast, im Fall von der Auseinandersetzung in Stuttgart 21, einfach durch diese absolut groteske Geschichte, die mit dem Hubschrauberflug über das Gelände und so weiter anfängt, die so ganz und gar nichts mit Partizipation offensichtlich zu tun hat, entstanden. In Hamburg ist es ein bisschen so, dass es natürlich, also seit den stadtpolitischen Bewegungen der 80er Jahren, also seit den Hausbesetzungen und so weiter, ist ja so ein Partizipationsregime auch entwickelt worden, vom Arbeitsamt bis zum Stadtentwicklungsausschuss. Und was schwierig ist für Recht auf Stadt, es gibt eine ganz harsche Kritik an diesen instrumentellen Formen der Partizipation. Es sind öfters in der letzten Zeit im Zusammenhang zum Beispiel mit dem Projekt in Altona Mitte oder mit der Bebauung des Realgeländes, in Altona Mitte gibt es so ein riesiges Bebauungsprojekt, ähnliche Dimensionen eigentlich wie Stuttgart 21 auf dem alten Güterbahnhof. Und das andere ist eine Auseinandersetzung um einen Teil der ehemaligen Schlachthallen, in dem so ein Mega-Festivalzentrum gebaut werden soll, was die Leute vor Ort nicht wollen. Da gab es dann so Pseudopartizipationen, die dann auch ziemlich stark gestört worden sind. Aber ich glaube, so konzeptionell trotzdem ist so diese Idee von Selbstermächtigung, die diesen Arten von Partizipation entgegengesetzt wird, nicht so stark. Und zwar vielleicht auch ein bisschen, weil es eine Erfahrung gibt, nämlich, die ganz interessant ist, wir haben ja über Park Fiction geredet, was ja auch so eine stadtteilorientierte, partizipatorische, projektartige Entwicklung war, so eine kleine Grünfläche in St. Pauli Süd, wo es fast keine kleinen Grünflächen gibt, zu retten, zu erhalten. Die Auswertung von Park Fiction war unter anderem auch, dass viele der Techniken, die dort in Anschlag gebracht worden sind, um sozusagen eine Diskussion im Quartier und eine Selbstermächtigung möglich zu machen, die werden mittlerweile von Wohnungsbaugesellschaften übernommen, um die Grünflächen zu gestalten, die zwischen den sanierten und gentrifizierten Wohnhäusern entstehen. Also so eine, da gibt es so einen Transfer, der in Hamburg sehr explizit und deutlich ist, von der linken Kultur der 80er, 90er Jahre in die Planungskultur und Partizipationskultur, die es jetzt gibt. Und das wird sehr stark abgelehnt. Und was so Selbstermächtigung ist, das ist dann eher Selbstorganisation, so wie es im Gängeviertel funktioniert, aber als praktische politische Organisierung, weniger als so ein Diskurs. Das ist aber so mein Eindruck dazu.
Ich wollte was anderes fragen, aber ich sage nur mal kurz, warum ist es hier in Freiburg, gibt es Recht auf Stadtnetzwerk, das war einfach, das gibt es vielleicht in anderen Städten eben jetzt auch und es kam daher, dass die Mietsäule-Syndikat-Mitgliederversammlung letzten Frühjahr in Hamburg hatte und da waren wir auch im Gängeviertel und da hat man dann von der Sperrminorität die Idee, den Rolf Reinhardt einzuladen. Das
ist ja, okay. Das ist ja verschoben worden. Aber
Mikro. Kurz das entstanden, das ist so ein Anstoß gab. Und wir dann festgestellt haben, dass es eigentlich eine ganz prima Idee ist, wie wir uns damit beschäftigt haben. Ich wollte noch eine Frage stellen, dieses mit, wenn jetzt Leute so Selbstermächtigung machen, also sich Räume nehmen, da wurde ja in der Diskussion gesagt, der öffentliche Raum ist so ein Idealtyp, aber auch das Recht auf Stadt ist so ein Idealtyp. Und real haben wir ja sehr begrenzte Ressourcen, was vor allen Dingen Flächen, Bauflächen und Häuser angeht. Und da kommt man halt immer wieder in Konkurrenzsituationen rein und das finde ich überhaupt nicht lösbar. Also heute Morgen in der Debatte da, in der Diskussion, im Vortrag von der Susanne Frank war das ja auch so, wo ich dann sage, wieso haben jetzt diese ganzen Familien, die jetzt da, ob angeregt durch von der Leyen oder nicht, da Kinder produzieren, wieso sollen die nicht auch in größere Wohnungen ziehen können? Ne? Und es ist natürlich das Problem, dass es die Reicheren sich leisten können und dummerweise werden dann die Ärmeren verdrängt. Aber die Frage ist doch die, es ist wohl irgendwie praktisch nicht möglich, alle jetzt gleichzeitig unterzubringen. Und dann gibt es diese Umzugsketten und da fällt mir auch überhaupt keine theoretische Lösung für diesen Widerspruch ein, außer dass man jetzt so ein, wirklich so ein sozialistisches Regiment oder sowas macht, dann sagt, jetzt wird zugeteilt und so. Also ich habe da keine Idee, wie man so Konflikte, also wenn die, man sieht es dann manchmal in einzelnen Fällen, wie es aufeinander prallt, aber ich wüsste das nicht und das, wenn jemand weiß, fände ich es schön, wenn er da mal sagt, wo man da irgendwie weiter debattieren kann.
Was mir mal eigentlich ist, wäre das Verhältnis eigentlich von so Rote Flora zum Beispiel zu den Kleingärtnerinnen.
Ja.
Das wird immer sehr euphorisch als, ja, das geht dann doch zusammen und da gibt es keine Konflikte und das soll es auch gar nicht geben. Und da wird quasi so eine, letztlich so Richtung Multitude auch vielleicht sich eingeredet, dass es das wäre. Ist es das wirklich oder ist es mehr so der Wunsch, dass es da keine Bildungsängste gibt?
Ja, aber wenn man sich selbst ganz lange Negri vorliest, dann denkt man wahrscheinlich auch, es gibt das mit der Multitude und es gibt keine Konflikte. Das ist ja wunderschön geschrieben, aber es gibt natürlich trotzdem Konflikte. Also ich meine, und zwar auch auf so einer Ebene, also ich will mal ein anderes Beispiel machen als das mit den Hundebesitzern. Das ist ja auch, glaube ich, in Wirklichkeit in der Diskussion in Hamburg einfach total randständig und unwichtig gewesen, sondern was ein massiver, eine massive Unterschiedlichkeit, zumindest war die zu beobachten in, am Anfang der Recht auf Stadtbewegung, war die Auseinandersetzung eigentlich zwischen Roter Flora und Gängeviertel. Also das Gängeviertel, als es besetzt wird, wurde, wisst ihr vielleicht, hat sehr stark damit argumentiert, dass es ein offener Raum sein soll, und zwar von vornherein, dass halt keine Verteidigungsanlagen gebaut werden und hat auch an einer bestimmten Situation eine ziemlich dumme, wie ich auch immer noch finde, Presseerklärung geschrieben, in dem sie sozusagen damit gedroht haben, wenn die Stadt jetzt nicht einlenkt, dann würde es andere Töne geben und dann würden das, was alle nicht wollen, die schwarz gekleideten, das ist jetzt kein Zitat, bitte mich nicht darauf festlegen, aus dem Schanzenviertel kommen und mal andere Sachen machen, als das, was hier so mit der Kunst so möglich ist, was zu Recht als Abgrenzung gewertet wurde. Und das hat aber nur artikuliert, dass es in der Tat zwischen diesen verschiedenen Projekten zum Beispiel ziemlich stark unterschiedliche Setzungen gibt. Also die Rote Flora arbeitet, ist ein autonomes Zentrum, arbeitet mit so einer Vorstellung von Widerstand artikulieren, also etwas anderes sein als diese neoliberale Stadt. Das Gängeviertel ist ein vor 2 Jahren entstandenes Zentrum, das mit so einer immanenten Argumentation arbeitet. Wenn wir hier was produzieren, wollen wir auch ernst genommen werden. Das ganz stark mit diesem Künstlerinnen- und Künstlerimage auch nach wie vor arbeitet, wobei ich vorhin auch nicht sagen wollte, dass das illegitim ist. Und das sind unterschiedliche Mentalitäten und auch unterschiedliche Sprachen. Was sich entwickelt hat in den letzten 2 Jahren, ist aber, dass es zwischen diesen unterschiedlichen Sprachen auch eine Art von Verständigung gibt. Und dafür ist, glaube ich, das Recht auf Stadtnetzwerk auch zentral. Das heißt nicht, dass es nicht diese unterschiedlichen Sprachen nach wie vor gibt und nicht auch, dass es potenziell auch Konflikte gibt. Also am 1. Mai hatten wir nicht zufällig 4 Demonstrationen. Und es ist nicht zufällig so, dass, nehmen wir den DGB mal aus, das habe ich vorhin schon gesagt, also dass 3 Demonstrationen davon von Leuten gemacht worden sind, die sich untereinander auch nicht gut verstehen und teilweise sich in Konkurrenz zueinander sehen. Also es gibt diese unterschiedlichen Szenen in so einer großen Stadt. Und der Unterschied zu früher ist nur, dass man sozusagen das nicht nur auf Stammtischebene hat und über die andere Gruppe dann lästert oder die andere, man kann ja nicht sagen, die andere Mentalität, kann man fast sagen, so, ne? Sondern es gibt, Recht auf Stadt ist eine Art Ort, in dem Konflikte thematisiert werden könnten, von mir aus gerne noch mehr als jetzt im Moment, und in dem Kommunikation stattfindet. Also das ist sozusagen die Situation im Recht auf Stadt. Das heißt nicht, dass es die idealtypische Öffentlichkeit ist. Es gibt auch, und das habe ich vorhin auch gesagt, gleichzeitig natürlich Redehierarchien, Schließungen, eine bestimmte soziale Zusammensetzung. Und die Perspektive würde ich nicht darin sehen, sozusagen abstrakt zu thematisieren, dass man eigentlich ein anderes Programm hat als Linksradikaler und das eigentlich gerne anders möchte, sondern die Perspektive wäre aus meiner Sicht richtig, in sozusagen diese Recht auf Stadtbewegung andere Orte, andere Konflikte hineinzusprechen, und ich würde die Erwartung haben, dass es dadurch nicht zum Paradies wird oder zur Idylle, in dem sich dann Fuchs und Hase gute Nacht wünschen, das wäre auch völlig, völlig langweilig, sondern zu einem Ort, in dem das, was also die Gänze, die in Hamburg soziale Kämpfe sind, entwickelt werden können. So, ne? Also jetzt ein ganz praktisches Beispiel, auch wenn der HVV jetzt die Fahrpreise auf über 3 Euro erhöhen würde, sind wir kurz davor sozusagen, würde ich mir wünschen, dass es möglich ist, dass ein Recht auf Stadt, dass das Thema Mobilität genauso eine große Rolle spielen kann wie alle anderen Konflikte, die es im Moment gibt, abhängig davon, dass sich jemand drum kümmert. Also das ist sozusagen das, was ich mir wünschen würde. Und in einer ähnlichen Art und Weise sind wir auch mit dieser Sache zu Recht auf Stadt gegangen. Also was wir zum Beispiel auch nicht gemacht haben, ist zu sagen, ihr müsst alle kommen. Also ich meine, viele wissen gar nicht, wo das Corvallisviertel liegt oder wissen es jetzt erst seit 3 Wochen. Und warum sollen die plötzlich zu so einer Auseinandersetzung kommen? Es geht da vor allem erstmal um gegenseitige Wahrnehmung.
Wir müssen leider schließen. Also es ist leider die Zeit vorbei. Vielen Dank, Peter.
Ich nichts dagegen.